Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie, hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Der ersten Folge nach unserer Reise durch Tschechien. Nichtsdestotrotz habe ich euch noch eine Nachricht mitgebracht, die eigentlich noch von der Aero 2023 stammt. Dort hat nämlich TL Ultralight seinen neuen Renner vorgestellt, der sich Sparker nennt. Damit möchte der tschechische Hersteller auch in den Bereich der High-End ULs einsteigen. Die Sparker kann 260 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit erreichen und hat eine VNE von 335. Natürlich ist es ein UL der 600 Kilogramm Klasse und hat eine Kabinenbreite von 1,25 Metern, wodurch es relativ komfortabel ist. Serienmäßig ist die Sparker mit 3 Garmin G3X Touch ausgestattet. In der Basisversion fliegt das UL mit einem Rotax 912S. Man kann aber auch einen Turbo-Einspritzer mit der Rotax 915IS und auch der neue 916IS sind geplant. Erstflug war bereits im Oktober 2021. Momentan arbeitet TL Ultralight an der tschechischen Musterzulassung und dann wird die deutsche relativ schnell folgen. Bei so einer relativ umfangreich ausgestatteten Basisversion ist natürlich der Preis auch nicht gerade sehr, sehr im niedrigen Bereich. 294.500 Euro werden aufgerufen. Also etwas für denjenigen, der ein bisschen was in der Kasse übrig hat. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was für euch.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Die zweite Meldung richtet sich an alle Piloten, die es wirklich noch nicht mitbekommen haben, dass im Juni die größte NATO-Übung, ich glaube seit Ende des Zweiten Weltkrieges, hier über Deutschland stattfindet und vor allen Dingen über dem norddeutschen Raum. Die Übung findet vom 12. bis zum 22. Juni statt und nennt sich Air Defender. Es sollen um die 200 Flugzeuge aus allen NATO-Staaten kommen und allein 100 aus den USA. Es gibt einige Sachen, die dabei beachtet werden müssen. Ihr findet alles Wichtige in den AIP SUP VFR 1623 und in der AIP SUP IFR 0723. Und die DFS hat eine eigene Internetseite eingerichtet, deren Link wir in den Shownotes verlinken werden. Die Größe der Sperrgebiete sind sehr, sehr umfangreich. Also ihr könnt eigentlich mehr oder weniger komplett Norddeutschland mal vergessen. Wichtig sind hier natürlich die Flugplätze Wunsdorf bei Hannover, Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein, aber auch Lechfeld in Bayern und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz sind von dieser Übung betroffen, weil dort die größeren Transportflieger stehen. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ihr gar nicht mehr hierhin fliegen könnt. Die meisten Einschränkungsgebiete starten, glaube ich, erst ab Flight Level 80, außer das Gebiet East Flight 1, was im Nordosten Deutschlands ist. Das geht tatsächlich von Ground Up und ist von wochentags von 08:30 bis 11:30 UTC von Ground bis Flight Level 100 komplett untersagt. Schaut euch dieses Gebiet genau an. Dort, ich glaube, liegt rund um Rostock. Ja, es liegt östlich von Rostock. Sehr wichtig, dass da keiner von euch reinballert. Das könnte teuer werden. Deswegen, ich kann euch ganz dringend die Internetseite der DFS hierzu empfehlen. Vom 12. bis zum 22. Juni findet, wie gesagt, die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO statt, Air Defender 2023. Wenn ihr nicht in Probleme geraten wollt, informiert euch rechtzeitig. Wo wir gerade von Terminen reden. Im Juni finden noch einige interessante Fly-ins statt. Zum Beispiel das Waffe-Fly-in in Echo Delta Kilo Romeo. Dort gibt es die wunderbarsten Waffeln, vor allen Dingen die bekannte Bubble-Waffel, perfekt für Eis und sonst was. Ich kann das nur empfehlen. Der Flugplatz bietet ideale Campingmöglichkeiten und die Fluggemeinschaft freut sich über alle Flieger und Besucher, die an dem schönen Sommerabend zum Grillen und zum Waffelessen kommen. Also in Echo Delta Kilo Romeo Schmalenberg ist das. Dann möchte ich für einen guten alten Freund von uns Werbung machen, dem Wolfgang Horm Flugplatz Jena Schönkleiner, Echo Delta Bravo Juliet. Der veranstaltet wie jedes Jahr das internationale Cessna-Treffen. Und dieses Mal gibt es einige Schmankerl. Zum Beispiel wird eine Cessna 337 dabei sein. Für diejenigen, die die Cessna 337 nicht kennen. Ihr müsst euch die wie eine Cessna mit Doppelleitwerk vorstellen. Und das ist auch nicht irgendeine Cessna 337, sondern die Cessna 337 der Flying Bulls. Gleichzeitig wird es eine Lesung geben mit dem Autor von Midsommerflug, einem Krimi, in dem eine Cessna 195 eine Hauptrolle spielt. Also auch das findet in Jena statt. Generell, wir waren schon mal da beim Cessna-Treffen. Dieses Jahr werden wir es leider zeitlich nicht schaffen. Aber wir können es jedem empfehlen, gerne mal nach Jena vorbeizuschauen und sich das internationale Cessna-Treffen, dieses Jahr wird es das 10. sein, mal zu Gemüte zu führen.
Hallo und herzlich willkommen in der Privatpiloten-Lounge. Die Hörerreise 2023 ist vorbei und wir stecken immer noch mitten in unserer Reihe der großen deutschen Jagdflieger des Ersten Weltkrieges. Wir haben schon über Boelcke gesprochen, wir haben über Max Immelmann gesprochen und der uns jetzt noch in der Reihe fehlt, das ist der Rote Baron, der Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Geboren wurde er am 2. Mai 1892 im Breslauer Vorort Kleinburg und gefallen ist er am 21. April 1918 bei Vaux-sur-Somme. Im Ersten Weltkrieg war er der Pilot mit der höchsten Anzahl an Luftsiegen und sein Beiname der Rote Baron geht natürlich zurück auf seine adlige Abstammung und auf den charakteristischen roten Anstrich seines Flugzeuges. Richthofen, er hatte noch drei Geschwister und die ersten Lebensjahre hat er auf dem großväterlichen Gut im Schloss Romberg verbracht und von 1909 bis 1911 hatte er die Hauptkadettenanstalt Lichterfelde besucht. Im Frühjahr 1911 ist er dann als Fähnrich in das Ulanenregiment Kaiser Alexander III. Von Russland eingetreten. Die Karriere von Manfred von Richthofen, die hat eigentlich als Fußgänger somit begonnen. Und zu Beginn des Ersten Weltkrieges war Richthofen auch zunächst mit seinem Regiment an der russischen Grenze eingesetzt, wurde aber nach einigen Tagen schon an die Westfront verlegt. Sein ungeheurer Tatendrang, der veranlasste ihn dann aber schließlich dazu, sich zur Fliegertruppe versetzen zu lassen. Und am 30. Mai 1915 hat er dann die Ausbildung zum Beobachter in einer Fliegerersatzabteilung in Köln erfolgreich absolviert. Anschließend ging es dann in einem 14-tägigen praktischen Lehrgang nach Großenhain, das ist nahe Dresden, und am 21. Juni 1915 wurde er dann zur Feldfliegerabteilung 69 abkommandiert, die dann an der Ostfront in der Nähe von Lemberg im Einsatz war. Im August 1915 kam dann die Verlegung von der Ost- an die Westfront und er wurde zur sogenannten Brieftaubenabteilung Ostende kommandiert. Diese Einheit, das war eine Tarnbezeichnung, denn der Zweck bestand darin, Bombenangriffe gegen England zu fliegen. Richthofen, der war zunächst gar kein so talentierter Pilot, denn seine Ausbildung zum Flugzeugführer hat er tatsächlich erst im dritten Anlauf bestanden und am 24. Dezember 1915 hat er dann auch erst die Fluglizenz gekriegt. Im September 1916 wurde er dann zur Jagdstaffel 2 versetzt, die unter dem Kommando von Oswald Boelcke stand. Den ersten Abschuss, den Richthofen erzielte, das war dann am 17. September 1916 über Kammerich, Niederlande. Boelcke überreichte seinen neuen Fliegerkameraden seiner Jagdstaffel als Feuertaufe so einen kleinen Silberbecher und es wird sich erzählt, dass Richthofen Zeit seines Lebens sich immer wieder nach einem erfolgreichen Abschuss einen kleinen Silberbecher gekauft hat und hat den in Berlin von einem Juwelier dann immer mit Datum und Flugzeugtyp, den er abgeschossen hat, gravieren hat lassen. Mit der Zeit hat sich dann aber Richthofen zu einem äußerst geschickten Taktiker entwickelt, der die aufgestellten Grundsätze seines Lehrers Boelcke umgesetzt hat. Nachdem Bölke jetzt gefallen war, übernahm Richthofen dann im Januar die Führung der Staffel 11. Und nachdem auch Max Immelmann am 18.06.1916, auch wie der eben angesprochene Oswald Bölke, am 28. Oktober 16 gefallen waren, war Richthofen jetzt der letzte erfolgreiche deutsche Jagdflieger, den es noch in der Truppe gab. In den Monaten, in denen Richthofen die Jagdstaffel 11 führte, hatte sie sich zu einer absoluten Eliteeinheit entwickelt. Richthofen hat in dieser Zeit weit über 20 britische Flugzeuge abgeschossen, aber auch seine Kameraden in seiner Staffel, die mit ihm flogen, erzielten hohe Abschusszahlen. Die Staffel wurde dann von den Briten im April 1916 als Bloody April bezeichnet, da sie in diesem Monat 1917 den Briten extrem hohe Verluste zugeführt hatte. Am 21. April 1918 flog Richthofen zusammen mit seinen 9 weiteren Kameraden vom Flugplatz Chappie ab und wurde kurz darauf in einem Luftkampf mit dem 209. Squadron der Royal Air Force verwickelt. Die Situation an sich ist recht unübersichtlich und auch nicht hundertprozentig dokumentiert. Die Geschichtsbücher aber sagen, dass Richthofen über den britischen Linien einen nicht so erfahrenen Piloten verfolgt und gejagt hat und wurde währenddessen von 3 australischen MG-Schützen beschossen. Eine dieser Kugeln soll rechts unten in seinen Oberkörper eingedrungen sein. Richthofen hat es dennoch vollbracht, nahe der australischen Stellung unweit von der französischen Gemeinde Chauby zu landen, und kurz nachdem die australischen Soldaten sein Flugzeug erreicht hatten, soll er dann auch gestorben sein. Während seiner aktiven Fliegerzeit im Ersten Weltkrieg hat Richthofen bei der Fliegertruppe 80 bestätigte Luftsiege erreicht und er wurde am 22. April von britischen Soldaten mit allen militärischen Ehren beigesetzt. Am 23. April, also einen Tag später, 1918, erfuhr dann das Geschwader vom Tod Richthofens durch ein Jagdflugzeug der Royal Air Force, dass die Basis überflog und eine Botschaft abwarf, sowie einige Fotos, die dabei lagen. Und darin stand: "To the German Flying Corps, Rittmeister Baron Manfred von Richthofen was killed in aerial battle on April the 21st, 1918. He was buried with full military honors." Also übersetzt an das deutsche Fliegerkorps: Rittmeister Baron Manfred von Richthofen wurde am 21. April 1918 in einem Luftkampf getötet. Er wurde mit allen militärischen Ehren bestattet. Auch die Auszeichnungen, die Richthofen erhalten hat, sind mehr als üppig. Wir erinnern uns an Immelmann und auch an Bölke. Natürlich hat er auch den Pull-im-Ritt getragen, und nachdem er seinen 70. Luftsieg errungen hatte, hat dann General Ludendorff für ihn das Eichenlaub zum Pull-im-Ritt beantragt. Diese Beantragung, die wurde aber vom Militärkabinett abgelehnt, mit der Begründung, dass man eine so hohe Auszeichnung nur für eine gewonnene Schlacht verleihen könne. Daraufhin hat Richthofen am 2. April 1918 den Roten Adlerorden 3. Klasse mit Krone und mit Schwertern verliehen bekommen. Und diese Auszeichnung, die muss man höher einstufen als das Eichenlaub zum Pull-im-Ritt, da der Orden in dieser Kombination bis zum Ende der Monarchie nur 6-mal verliehen wurde. Einige Auszüge aus seinen Orden und Ehrenzeichen, die Manfred von Richthofen während seiner Zeit verliehen bekommen hat: Preußisches Militärflugzeugführerabzeichen, Eisernes Kreuz 2. und 1. Klasse, Herzog Karl Eduard Medaille mit Schwertspange, Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern, Ritterkreuz des Militär St. Heinrich Ordens, Ritterkreuz 1. Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens mit Schwertern, Hessische Tapferkeitsmedaille und Kreuz für treue Dienste. Ja, und so liest sich das noch weiter und weiter. Und noch vielleicht eine Ergänzung zum Tod von Manfred von Richthofen: Es gibt mehrere Publikationen bezüglich seiner Gesundheit, unter anderem auch einen Bericht des britischen Leichenbeschauers, und die sind zu dem Schluss gekommen, dass Richthofen am Tag, an dem er gefallen ist, eigentlich nicht flugtauglich war, und stattdessen haben auch Ärzte in Übereinstimmung für das preußische Kriegsministerium eine Empfehlung ausgesprochen, dass Richthofen von weiteren Flugtätigkeiten hätte absehen sollen. Dieser hat aber wahrscheinlich aus Pflichtgefühl heraus ignoriert, und es gibt unter anderem auch einen Bericht eines US-amerikanischen Neuropsychologen, der vermutet, dass Richthofen aufgrund seiner schweren Kopfverletzung, die er am 6. Juli 1917 erlitten hatte, ein sogenanntes posttraumatisches Syndrom entwickelt hat, bei dem eine Schädigung des vorderen Hirnlappens zugrunde liegen soll. Und die habe ein sogenanntes, in Anführungszeichen, fixierendes Verhalten bewirkt, das dazu geführt hat, dass er von seinen früheren Verhaltensregeln aus der Diktabölke abgewichen ist und nicht mehr von seiner Beute als Jäger ablassen konnte. Für euch da draußen, always many happy landings, passt gut auf euch auf, lasst euch den Landekaffee im Vereinslokal oder sonst irgendwo am Platz gut schmecken. Blue Skies, passt gut auf euch auf und damit zurück zum Johann.
Und dann noch zwei kurze Hinweise, da wir wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal genauer drauf eingehen können. Am 17.06. finden zwei besondere Fly-In statt. Und zwar findet einmal Doikosch statt. Das ist das große ULA-Treffen, wo dieses Jahr anscheinend auch ein etwas größeres Flugzeug eingeladen ist. So haben wir das zumindest mal gehört. Wir sind gespannt, ob das wirklich realisiert werden kann. Darauf gehe ich auf alle Fälle nochmal in unserer nächsten Folge von Hast du schon gehört ein. Aber ihr solltet es schon mal gehört haben, am 17.06. findet Doikosch statt für alle ULer. Gleichzeitig findet am 17.06. das Longest Day Fly-In statt. Für alle Inselhüpfer ist das genau das Richtige. Fast alle Plätze der ostfriesischen Insel nehmen teil. Und es ist nicht nur am 17., sondern auch am 24. Juni. Ihr könnt einfach die langen Tage genießen. Fliegt morgens hin, nehmt euch die Zeit. Wenn ihr so einen langen Tag habt, dann nehmt nicht nur eine Insel, sondern macht vielleicht noch gleich zwei oder drei Hüpfer rüber und dann abends schön nach Hause. Wir sehen es ja jetzt, wenn man um 7 nach Hause kommt, ist es immer noch hell. Also, diese zwei Termine solltet ihr euch ganz dick fett im Kalender eintragen. 17.06. einmal Doikosch und einmal Longest Day Fly-In. Vielleicht sehen wir uns ja auf einer der Inseln. So, das war's von mir. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie Hast du schon gehört? Mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.